die völlig zufriedengestellt. Übersetzung: Die höchste Beschäftigung Dharma für die gesamte Menschheit ist die, durch welche der Mensch liebenden, hingebungsvollen Dienst für den transzendentalen Herrn erlangt. Solch hingebungsvoller Dienst muss motivlos und ununterbrochen ausgeführt werden, um das Selbst völlig zufriedenzustellen. Erläuterung: In dieser Feststellung beantwortet Sri Suta Goswami die erste Frage der Weisen von Naimisharanya. Sie baten ihn, alle offenbarten Schriften zusammenzufassen und den wichtigsten Teil darzulegen, damit er von den gefallenen Menschen, das heißt von der Allgemeinheit, leicht aufgenommen werden könnte. Die Veden schreiben den Menschen zwei Arten von Beschäftigung vor. Die eine wird Pavritti Marga, der Weg des Sinnengenusses, genannt, und die andere heißt Nivritti Marga, der Weg der Entsagung. Der Weg des Genusses ist dem Weg des Opfers für den höchsten Ursprung untergeordnet. Die materielle Existenz des Lebewesens ist eine krankhafte Form des wirklichen Lebens. Wirkliches Leben bedeutet spirituelle Existenz, die Brahma-Bhuta-Existenz, in der das Leben ewig, glückselig und voller Wissen ist. Materielles Dasein ist zeitweilig, illusorisch und voller Leid. Da gibt es kein Glück. Da gibt es nur den nutzlosen Versuch, von den Leiden frei zu werden. Und das zeitweilige Aufhören des Leides wird irrtümlicherweise Glück genannt. Deshalb ist der Weg des fortschreitenden materiellen Genusses, der zeitweilig voller Leid und illusorisch ist, von niederer Natur. Hingebungsvoller Dienst für den höchsten Herrn dagegen, der zu dem ewigen, glückseligen und allwissenden Leben führt, ist die höhere Art der Beschäftigung. Dieser Dienst wird manchmal verunreinigt, wenn er mit der niederen Beschäftigung vermischt wird. Zum Beispiel ist das Ausführen hingebungsvollen Dienstes um materiellen Gewinnes willen gewiss ein Hindernis auf dem Weg der Entsagung. Entsagung oder Verzicht für das höchste Gute ist gewiss eine bessere Beschäftigung als der Genuss in krankhaften Lebensformen. Solcher Genuss verschlimmert die Symptome des Leidens nur und verlängert ihre Dauer. Deshalb muss hingebungsvoller Dienst für den Herrn von reiner Natur sein. Das heißt, ohne den geringsten Wunsch nach materiellem Genuss. Man sollte daher die höhere Art der Beschäftigung in der Form von hingebungsvollen Dienst für den Herrn ohne den geringsten Anflug unnötiger Wünsche, fruchtbringender Arbeit und philosophischer Spekulation wählen. Das allein kann uns zu dauerndem Trost in seinem Dienst führen. Wir haben das Wort Dharma absichtlich mit Beschäftigung übersetzt, denn die Grundbedeutung dieses Wortes lautet das, was die Existenz erhält. Die Lebensgrundlage eines Lebewesens besteht darin, sein Tun mit seiner ewigen Beziehung zum höchsten Herrn, Sri Krishna, zu verbinden. Krishna ist der Ausgangspunkt aller Lebewesen und er ist das allanziehende Wesen. Er ist die ewige Gestalt unter allen anderen Wesen oder ewigen Gestalten. Jedes Lebewesen hat seine ewige Gestalt im spirituellen Leben und Krishna ist für sie alle der ewig Anziehende. Krishna ist das vollkommene Ganze und alles andere ist ein Teil von ihm. Die Beziehung zu ihm ist die eines Dieners zum Meister. Und sie ist transzendental und völlig verschieden von unserer Erfahrung im materiellen Dasein. Die Beziehung des Dieners zum Meister ist die angenehmste Form von Vertrautheit. Man kann diese Beziehung durch Fortschritt im hingebungsvollen Dienst erkennen. Jeder sollte sich in diesem transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn betätigen, selbst auf der gegenwärtigen, bedingten Stufe der materiellen Existenz. Das wird einem allmählich den Schlüssel zum wirklichen Leben geben und einen zu völliger Zufriedenheit führen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nivesesa Sunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garada Shivasadi Go Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Savai Pungsam Paro Dharmo Yato Bhakti Adhokshaye Ahaitukya pratiyata jayatma supasidati. Noch einmal die Übersetzung. Die höchste Beschäftigung Dharma für die gesamte Menschheit ist die, durch welche der Mensch liebenden, hingebungsvollen Dienst für den transzendentalen Herrn erlangt. Solch hingebungsvoller Dienst muss motivlos und ununterbrochen ausgeführt werden, um das Selbst völlig zufriedenzustellen. Es gibt eine Geschichte in den Vedas von einem Mann, der den Entschluss fasste, dem Höchsten zu dienen. Warum dienen und nicht einfach Freund sein? Den Dienst darzubringen bedeutet die höchste Form der Vertrautheit. Seva heißt in Sanskrit zunächst einmal die Darbringung von Diensten, wie zum Beispiel, dass man etwas bringt für Krishna oder für eine Person, dass man den Ochsen den Hintern sauber macht, das ist ein Dienst an den Ochsen, dass man etwas Physisches tut. Dienst bedeutet in Sanskrit jedoch noch mehr als nur die aktive Ausführung mit den Händen und mit den Gliedmaßen. Dienst bedeutet, eine Beziehung zu kultivieren. Durch Dienst entwickelt man eine Beziehung zu etwas oder zu jemandem, zu dem man vorher keine Beziehung hat. Und durch hingebungsvollen Dienst zu Krishna wird die Beziehung zu Krishna auf sehr vertraute Art und Weise etabliert. Das heißt, dass Krishna sich den Diener sehr zu Dank verpflichtet fühlt und im Herzen seines Geweihten Einzug nimmt. Sadavo Hridayam Mayam Sadhunam Hridayam Tvaham Mat Anyate Najanati Tebyam Mano Manakapi. Das ist Sanskrit-Schlokka aus dem 9. Kanto des Srimad Bhagavatams. Da sagt Krishna, die Sadhus, die Geweihten sind in meinem Herzen und ich bin in ihrem Herzen. Die Devotis oder die Geweihten denken an nichts anderes als an mich und wahrlich, ich denke an nichts anderes als die Devotis. Das ist also eine sehr intime, sehr vertraute Beziehung, die durch den hingebungsvollen Dienst geschaffen wird. So vertraut, dass Krishna im Herzen des Geweihten gegenwärtig ist und nicht mehr aus dem Herzen herausgeht. Es gibt sehr vertraute Verse von jemandem, der im hingebungsvollen Dienst verankert ist. Ich muss mal sehen, ob ich sie für euch heraussuchen kann. In diesen Versen sagt der Geweihte, dass er Krishna gebunden hat durch seinen hingebungsvollen Dienst, sodass dass Krishna, der völlig unabhängig ist, der praktisch über all den Tätigkeiten dieser Welt steht, nicht mehr in der Lage ist, einen Geweihten zu verlassen. Er ist gebunden wie durch eiserne Ketten. Er wird zu einem Gefangenen des Transzendentalisten. In den Gebeten von Lord Brahma wird das so ausgedrückt: Jita Jito Apitais Trilokam. Derjenige, der Ajita ist, unbezwingbar in den drei Welten, wird bezwingbar oder bezwungen durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Das ist die Glorie oder die Engheit in der Beziehung, die man durch hingebungsvollen Dienst zu Krishna erlangt. Und deswegen wird es in den Schriften gelobt als der höchste Vorgang. Ich bin völlig unter der Kontrolle meiner Geweihten, sagt Krishna. Tatsächlich, ich bin überhaupt nicht unabhängig, weil meine Geweihten ohne materielle Wünsche sind, sitze ich im Inneren ihrer Herzen. Ganz zu schweigen von meinen Geweihten, selbst diejenigen, die nur Geweihte meiner Geweihten sind, sind mir sehr lieb. O Bester der Brahmanas, ohne Heilige, für die ich der einzige Bestimmungsort bin, habe ich keinen Wunsch, meine transzendentale Glückseligkeit und meinen höchsten Reichtum zu genießen. Weil reine Geweihte ihr Zuhause, ihre Frauen, Kinder, Verwandten, Reichtümer und sogar ihre Leben aufgegeben haben, einfach nur um mir zu dienen, ohne den Wunsch nach materieller Verbesserung im Leben zu haben, kann ich niemals solche Geweihten aufgeben, zu keiner Zeit. Man könnte weiter auf Schlokas anführen, aber ich glaube, das reicht zunächst einmal. Dadurch, dass man Dienst darbringt zu Krishna, wird Krishna zu Dank verpflichtet und wird Krishna zum Geweihten seiner Geweihten. Und wenn das der Fall ist, was hat man dann noch mehr zu wünschen? Vielleicht kennt ihr das, als Kinder wünscht, denkt man sich manchmal, was könnte ich mir wünschen? Manche, die intelligent sind, sagen sich, ich wünsche mir einen Zauberstab. Denn wenn ich einen Zauberstab habe, kann ich alle anderen Dinge erlangen. Ich kann mir zum Beispiel durch den Zauberstab kann ich eine einfache Metallsäule verzaubern, sodass sie goldig wird. Oder eine Quelle kann ich verzaubern in Frucht-Joghurt-Shake. Und so kann ich immer Frucht-Joghurt-Shake trinken, so lange wie ich will. Hingebungsvoller Dienst ist solch ein magischer Zauberstab. Denn dadurch, dass der geweihte Krishna hat, der die Ursache von allen Dingen ist, was bleibt da noch zu wünschen für den Geweihten? Nichts. Denn Krishna ist bereit, seinem Devoti selbst materielle Wünsche zu erfüllen. Es heißt, selbst Befreiung vom materiellen Dasein, dieses erstrebte Ziel von den Yogis und Jnanis, die sich, um es zu erreichen, lange, lange Jahre die größten Entsagungen auferlegen. Selbst diese Befreiung vom materiellen Dasein wartet mit gefalteten Händen vor den Türen der Geweihten und fragt, was kann ich für dich tun? Aber auch materielle Wünsche werden für die Geweihten mit Sicherheit erfüllt. Nicht nur Befreiung vom materiellen Dasein, das heißt das Durchbrechen von dem Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode, Sanskriti oder Apavaga hi Sanskriti, die Befreiung von Sanskriti, dem Feuer des materiellen Daseins. Nein, selbst materielle Wünsche können dem geweihten Krishnas erfüllt werden. Wie es Sudama der Brahmana bewies. Er war ein reiner geweihter Krishnas, der in äußerster Armut lebte, sodass seine Frau ihm eines Tages sagte, komm Sudama, so geht das nicht weiter, wir können nicht ständig am Hungertuch nagen, wir werden so abmagern, dass wir nicht mehr Krishna hingebungsvollen Dienst ausführen können aus lauter Schwäche. Geh doch zu ihm hin, er wird sich deiner sicherlich annehmen. So Sudama, als reiner Devoti, widerstrebte es im Inneren Krishna, um materielle Reichtümer zu bitten, aber trotzdem ging er hin und hatte Gemeinschaft mit Krishna. Er brachte Krishna etwas mit und schenkte es Krishna. Es war nur trockener Bruchreis, aber Krishna war sehr erfreut dadurch. Er ist erfreut durch alles, was ihm seine Devotees darbringen. So, als Sudama dann zurückkam zu dem Ort, wo er früher lebte, hatte nicht Krishna um etwas gewünscht, gefragt, sah, dass die einfache Hütte aus Naturalien, wie Blättern und Stöckern, sich transformiert hatte in den allerkostbarsten Palast mit Gärten, in denen Schwäne sangen, Diener und Lakaien einherliefen mit Tellern voll mit essbaren Dingen, Seen und so weiter und so fort. Und er sah seine Frau in königliche Gewänder gekleidet mit Tränen in den Augen vor Begeisterung auf ihn zugehen. So sah er, dass Krishna selbst seine Wünsche, die vielleicht noch ganz, ganz schwach im Herzen da waren, seine Wünsche nach materieller Verbesserung angenommen hatte und sie ihm gegeben hatte. Durch diesen Dienst, die er ihm dargebracht hatte, dass er nämlich ein bisschen Bruchreis für Krishna mitgebracht hat. Also Krishna-Bewusstsein oder ein reiner Geweihter Krishnas zu werden, den Pfad des spirituellen Lebens zu Ende zu gehen, ist die höchste Vollkommenheit und wird in verschiedenen vedischen Schriften immer wieder gepriesen und als Allerhöchstes hervorgestellt. Wer sich im hingebungsvollen Dienst zu Krishna beschäftigt, wird bald das anziehende Wesen Krishnas sehen und im Verlaufe seiner Beschäftigung mit hingebungsvollen Dienst aller materiellen Wünsche von ganz alleine vergessen. Hier erzählen die Schriften das Beispiel von einem Dieb, der in einer Versammlung wie dieser hier hörte, dass Krishna im Wald von Vrindavan mit wunderschönen Ornamenten geschmückt war, aus Edelmetallen. So beschloss er, diesen Krishna zu finden und ging nach Vrindavan auf der Suche nach ihm. Schließlich, nachdem er gesucht hatte in den Büschen und bei den Flüssen und bei den Hügeln von Vrindavan, offenbarte sich ihm Krishna und er sah diese wunderbaren Juwelen. Diese Juwelen sind sehr, Krishnas Juwelen sind sehr, sehr außerordentlich. Er trägt auf seiner Brust das Kusthuba Mani, so heißt dieses Juwel. Dieses Juwel glänzt von einem übernatürlichen Glanz, der alle, die nicht Geweihte sind, dermaßen blendet, dass sie Krishna nicht sehen können, weil dieses Juwel solch ein solches Charisma hat, könnte man sagen, eine solche Ausstrahlung besitzt. Dieses Juwel ist sehr machtvoll und das heißt, dass manchmal, dass alle Lebewesen in diesem Juwel Platz finden. Es ist ein transzendentales Juwel offensichtlich. So, Krishna hat viele von diesen Schmuckstücken, die gehören zu seinem Outfit dazu. Dieser Dieb nun war sehr begierig, von Krishna solche Juwelen zu nehmen. Gib mir doch ein paar Juwelen, sagt er, du wirst es gar nicht merken. Im Grunde genommen ist es gut für dich, wenn du mir Juwelen gibst, dann hast du nicht so viel Gewicht an deinem Körper und kannst besser springen. Krishna sagte, ich bin dem gar nicht so abgeneigt, aber meine Mutter Yashoda wird mich schelten, wenn sie merkt, die Juwelen sind nicht mehr da. Also das kann ich mir unmöglich erlauben. Sagte der Dieb, nun sei nicht so, gib ein oder zwei von deinen Juwelen her. Aber Krishna sagte, es sei ihm völlig unmöglich, nicht weil er angehaftet sei am Besitz, sondern primär deswegen, weil seine Mutter etwas dagegen einzuwenden hätte. So, es heißt, dass dieser Dieb in Gemeinschaft mit Krishna schließlich von seinen weltlichen Wünschen Abstand nahm und nur noch gewillt war, Krishna hingebungsvollen Dienst darzubringen. Er sagte zu Krishna, oh Krishna, I'm very sorry. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit diesen Wünschen um materielle Bereicherung zu dir kam. Jetzt will ich dir nur noch hingebungsvollen Dienst darbringen. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt war Krishna bereit, ihm alles zu geben. Ihr merkt schon, in dieser Geschichte nimmt plötzlich unser Thema eine leichte Wendung. Hingebungsvolles Dienen muss frei sein von materiellen Wünschen. Für gewöhnlich wendet sich die bedingte Seele an Gott mit materiellen Wünschen. Sie will etwas von ihm haben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, also auch am Erden, und gib uns jetzt das Schnitte Brot. Also unser täglich Brot gib uns heute, heißt es mehr poetisch ausgedrückt. Diese Schnitte Brot, um die die bedingten Seelen zum kosmischen Bäcker Gott hingehen, wird von den christlichen Theologen ausgelegt als dass die Dinge, die nötig sind zum Leben, zum materiellen Leben. So, das ist ein Konzept von hingebungsvollem Dienst, was nicht einen auf die höchste Ebene bringen kann. Dhruva Maharaj ist ein Beispiel für solch motivierten hingebungsvollen Dienst. Die Geschichte wird im Bhagavatam erzählt. Er war ein Prinz, der Anspruch hatte auf das Erbe seines Vaters, also ein Königreich. Allerdings wurde ihm dieses Erbe streitbar gemacht oder strittig gemacht durch seine Schwiegermutter, die zweite Frau, die bildschön war und sehr, sehr materialistisch. Einmal, als Dhruvas Bruder Uttanapada auf dem Schoß des Kaisers spielte, wollte Dhruva, wie es Art der Kinder ist, auch auf den Schoß klettern. Aber seine heimtückische Schwiegermutter kam aus dem Hinterhalt und sagte: Du blöder Bengel, bevor du auf dem Schoß deines Vaters sitzen kannst, musst du erstmal durch mein Mutterleib geboren werden, ist das klar? Und so gab sie ein deutliches Zeichen dafür, dass sie ihm das Erbe absprach zugunsten ihres eingeborenen Sohnes. Dhruva biss sich auf die Unterlippe und beschloss, den Pfad der Entsagung zu gehen. Er ging in den Wald, wo er sich große Entsagungen auferlegte, die dahin führten, dass er schließlich nichts mehr annahm, nicht mal mehr die Luft zum Atmen. Daraufhin bekam er eine Vision der alldurchdringenden Persönlichkeit Gottes in ihrem Vasudeva-Aspekt, und Krishna erschien vor ihm und sagte: Gut, ich habe deinen Wunsch gesehen, du kriegst jetzt ein Königreich, was größer ist als das deines Großvaters Brahmas. Nun, Dhruva, der durch die Berührung und durch den Kontakt mit Krishna etwas Ähnliches erfuhr, was dieser Dieb erfuhr, nämlich ein Nachlassen von materiellen Wünschen, sagte zu Krishna: Nein, ich möchte das Königreich gar nicht mehr. Es ist mir klar, dass dieses Königreich, wie alle Dinge aus dieser Welt, mehr oder weniger belastend werden. Es ist interessant, ein Transzendentalist möchte gar nicht weltlichen Reichtum haben, auch nicht Königswürden und politische Dominanz oder Einfluss, weil er weiß, dass diese Dinge ihn ablenken könnten von dem völlig transzendentalen Königreich Gottes, was im Bereich des Ananda Chinmaya, des spirituellen Bewusstseins verankert ist, nicht? So, Dhruva Maharaj sagte zu Krishna: Nein, bitte, ich will das nicht. Ich habe mich gesehnt nach zerbrochenen Glasscherben. Doch jetzt, wo ich in dir den allergrößten Juwel erkannt habe, da wünsche ich mir das zerbrochene Glas nicht mehr. Doch Krishna beharrte darauf, dass er, weil er dieses Motiv hatte, sich noch in dem Ausleben dieses materiellen Wunsches beschäftigte, und so bekam er ein unglaubliches Königreich. Doch am Ende die Segnung, das muss auch gesagt werden, ständig im Krishna-Bewusstsein verankert zu sein. Seht, Transzendentalisten haben nichts in dieser Welt zu begehren, und deswegen wird jemand, der auf der höchsten Stufe des spirituellen Lebens ist, motivloses oder frei von materiellen Motiven hingebungsvollen Dienst ausführen. Es gibt drei Bewusstseinsstadien, die wir bedingte Seelen kennen. Das eine ist, oder der erste ist Jagrata, Jagrata. Ich habe gezögert, weil es ein Vers gibt. Uddishta, Uddishta, Jagrata. Wach auf, heißt Jagrata in diesem Schlucker. Oder Jagrata ist das Wachbewusstsein, so wie die meisten von uns jetzt hier in diesem Zelt. In diesem Wachbewusstsein gibt es verschiedene Objekte, mit denen wir uns befassen, nämlich die Objekte, die in einer Form uns gegenübertreten, die in einem Klang wie Geräusche uns gegenübertreten, Gerüche, Geschmäcker und auch Berührung. Es sind materielle Objekte, die aus den fünf grobstofflichen Elementen manifestiert sind. Diese Objekte verschwinden für uns, zumindest löst sich ihre materielle Struktur auf, in dem zweiten materiellen Bewusstseinszustand, nämlich den Svapna. Svapna heißt so viel wie Traumzustand. In diesem Zustand, und das ist jetzt interessant, hören wir auch noch wir sehen auch noch, aber diese Dinge, die wir dort sehen und die wir dort hören, sind Sachen, die nicht aus den fünf grobstofflichen materiellen Elementen bestehen, sondern aus dem Mindstuff, aus dem der feinstofflichen Energie. Ich habe zum Beispiel heute geträumt und Ujjwala Nilamoni mit einem Danda, einem solchen Stab sehen, laufen sehen, der den Lebensstand der Entsagung ausdrückt. Also es soll jetzt nicht eine Ursache für Leid sein für Gopi Priya, seine Frau. Das war sicher, das war nur ein Traum. Das hat nichts auf der in Wirklichkeit ist Ujjwala Nilamoni ein Haushälter. So, aber ein Sehen war da. Genauso wie man auf der feinstofflichen Ebene manchmal, wie soll ich mich ausdrücken, Dinge erfährt, wie zum Beispiel, man sitzt in einem musikalischen Performance, einer musikalischen Darbringung und hört dort verschiedene Geräusche, also verschiedene Musikformen. So, die Sinne, so heißt es, die im Wachzustand auf der grobstofflichen Ebene aktiv sind im Swapna, im Traumzustand auf der feinstofflichen Ebene aktiv. Diese Sinne haben eine sehr feinstoffliche Funktion. Diese subtilen Sinne existieren in Form von Samen und werden im Traum zum Beispiel, wenn jemand den physischen Körper verlässt und wandert, ihr kennt es vielleicht auch, manche von euch, die es gibt ja dieses Phänomen der psychedelischen Droge, die einen Menschen von der grobstofflichen Ebene abhebt oder ablöst und ihn auf der feinstofflichen Ebene aktiv werden lässt. Da werden diese Samen, diese Sinnesfunktionen in Form von Samen mitgenommen und manifestieren sich denn manchmal. Manchmal auf der feinstofflichen Ebene manifestieren sich die Sinne aber nicht. Das erlebt man, wenn man vor einem Prasadam-Fest mal steht. Da ist es meistens so, habe ich also erfahren. Ich bin ein sehr ein großer Tor. Also ich bin sehr aktiv auf der Traumebene, sowohl ich das verstanden habe. Ich habe immer festgestellt, wenn ich davor stehe, etwas Prasadam zu essen im Traume, meistens die besten Sachen, dann klappt es nie so. Das bleibt mir immer verwehrt, der Geschmack. Da manifestieren sich also die Sinne manchmal nicht, diese subtilen Sinne, und so kommt man nicht dazu, wirklich zu genießen und bleibt frustriert. Ach, ich kriege jetzt nichts. Naja, das ist ein sehr esoterisches Thema. Ich möchte da auch gar nicht zu tief reingehen, weil viele von uns gerade sich mit dem ersten Definition der Vaishnava-Philosophie abbemühen und will da jetzt nicht zu viel auf einmal in auf euch niederladen. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, und das ist, worum es eigentlich geht, im Swapna, im Traumbewusstsein, hört die grobstoffliche Wirklichkeit auf. Wenn wir einschlafen, nehmen wir nicht Anteil an dem, was hier an Klang, Form und Geruch auf der durch die fünf grobstofflichen Elemente manifestiert sind. Wir gehen ein in einen anderen Bewusstseinszustand, in den Traumbewusstsein, der auf der mentalen Ebene ist. Und da ist ja wirklich so vieles möglich. Ihr wisst selber, in Träumen der mentalen Energie ist ja keine Grenzen gesetzt. Selbst im Wachbewusstsein können wir ganz woanders sein, wenn unser Geist uns woanders hinzieht. Wenn wir zum Beispiel in Indien sind oder uns erinnern an unseren Aufenthalt in New York. Auf der mentalen Ebene ist es möglich und wir sind tatsächlich in der 26th Avenue oder auf dem Broadway und sehen das Unmögliche treiben dieser Unzivilisation vor unseren Augen. Nicht? Also vor unserem mentalen Auge, unserem inneren Auge ist das möglich. Es gibt also auch ein mentales Auge, wenn ihr so wollt, einen mentalen Berührungssinn und dergleichen, die nicht gebunden sind an die Grenzen, die auf der grobstofflichen Ebene, welche wir im Jagrata, im Wachbewusstsein erfahren, bestehen. Es gibt noch eine dritte Stufe des materiellen Bewusstseins, nämlich Sushupti. Sushupti bedeutet Tiefschlaf. Wenn auch die Wahrnehmung auf der subtilen mentalen Ebene aufhören, wenn man einfach versinkt, wie in, und alles blockiert ist, nichts mehr existiert. Im Tiefschlaf ist man meistens am regenerierungsfähigsten, weil dann alles, alle Aktivitäten aufhören. Sushupti. Im Vedanta Sutra werden einige sehr interessante Definitionen vom Sushupti, dem Tiefschlaf, gegeben, aber was hier in dieser Diskussion wichtig ist, wir könnten auch da wieder ordentlich ausführen, ist, dass die Wahrnehmung aufhören. So, Krishna-Bewusstsein nun, und das ist, worauf es mir heute Morgen als Ziel drauf ankommt, ist ein Bewusstseinszustand, wo alle materiellen Wahrnehmungen aufhören. Sowohl die subtilen als auch die grobstofflichen. Man spricht vom Krishna-Bewusstsein auch als eine Stufe, die man als hingebungsvolle Trance bezeichnet. In diesem Devotional Service oder hingebungsvollen Dienst kann man deswegen von Trance sprechen, weil materielle Beweggründe aufhören. Der Gottgeweihte will nichts, keine materiellen Gewinne mehr erzielen, die er im Wachbewusstsein vielleicht gewünscht hat, wie die Objekte der Sinnenbefriedigung. Und der Gottgeweihte will auch nicht mehr die feinstofflichen Früchte, also die intellektuellen Überlegungen und ihre Früchte und natürlich erst recht nicht die Traumfrüchte haben. Der Transzendentalist ist somit transzendental, weil für ihn die materielle Welt nicht mehr aufhört zu sein, nicht mehr da ist. Er sieht diese materielle Welt nicht mehr als ein Objekt seiner Ausbeutung. Das war jetzt ein sehr feiner und subtiler Punkt, den ich gemacht habe. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Ich habe schon oft darüber gesprochen, wie der Devotee die materielle Welt mit anderen Augen sieht, als ein Mensch, der auf der grobstofflichen und feinstofflichen Ebene versucht, das materielle Dasein zu genießen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Vishnu Chitta, der nur noch der völlig seinen hingebungsvollen Dienst sah. Aber ich will das erst mal einfacher machen. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr völlig vertieft seid in etwas? Sagen wir mal einen Brief, den ihr schreibt. Wo ihr völlig vertieft seid. Dann hört und sieht man nichts mehr. Diejenigen, die mit mir zusammenleben, kennen das. Obwohl ich sonst eine sehr temperamentvolle Person, glaube ich, bin, die alle möglichen Dinge wahrnimmt und sieht. Wenn ich vertieft bin, dann höre ich nicht, wie jemand ins Zimmer geht und mich anspricht. Das höre ich einfach nicht. Nur dann plötzlich, wenn jemand dann... Irgendwann wird die Konzentration durchbrochen und dann kriege ich einen maßlosen Schreck, weil ich das nicht gesehen habe, dass noch eine andere Person im Zimmer ist. Oder so geht es einem manchmal, wenn man Zug fährt und Bücher liest über hingebungsvollen Dienst. Man ist so vertieft, dass man nicht mehr wahrnimmt, wo man aussteigen wollte. Das ist schlimm bei mir, wenn ich Zug fahre. Ich muss immer den Schaffner und meine ganzen Mitfahrer ermutigen. Sagen Sie mir bloß Bescheid, wenn Hamburg Hauptbahnhof kommt. Ich will da raus. Ja, kein Problem, aber Sie wissen doch selber. Nein, wenn ich lese, dann kann mich das Thema so faszinieren, dass ich einfach, dass für mich diese äußere Wirklichkeit aufhört zu sein. Das ist, glaube ich, was jeder einzelne von euch kennt. Oder sagen wir, wenn man auf Klo gehen muss, dann verliert plötzlich alles andere an Bedeutung, nicht? Man sieht und hört nichts anderes mehr. Jemand macht einem noch zurufen, du, es gibt hier was Tolles zu essen, komm doch und mach einen Umweg. Kommt nicht in Frage. Oder während der Sexualität ist es auch so, dass die Sinne so engagiert sind in dem Augenblick, dass man nichts mehr sieht und hört und riecht und schmeckt und man ist völlig weg. Das ist eine Erfahrung, die wir haben im materiellen Dasein, dass sich unsere Sinne mit bestimmten Dingen beschäftigen und wir deswegen für andere Dinge, wir verabschieden uns von der von anderen physischen Dingen damit. So, hingebungsvolles Dienen ist so etwas. Man lebt in dieser materiellen Welt, aber das Thema Krishna gewinnt so sehr an Bedeutung für die Transzendentalisten, dass er tatsächlich in einer Trance des hingebungsvollen Dienstes steht. Er ist sehr auf dieser Ebene, es wird beschrieben von Vishwanath Chakravarti Thakur, wird der Geweihte sehr zielstrebig. Für ihn gibt es keine Ablenkung in dem Sinne mehr. Solch ein Devotee wird dadurch gekennzeichnet, dass er keinen Augenblick seiner Zeit vergeudet mit weltlichen Abschweifungen. Die sind für ihn nicht mehr wichtig. Manchmal fragen die Materialisten einen Geweihten, darfst du denn nicht mal ins Kino gehen? Und darfst du dir nicht mal eine Zigarette anzünden, du Armer? Oder mal ein Gläschen Whisky trinken? Und so weiter. Der Devotee antwortet ihm darauf, du, ich will das gar nicht. Ich denke da auch gar nicht dran. Das kann sich der Materialist nicht vorstellen, weil das Einzige, was er kennt an Beschäftigung, sagen wir mal, er bleibt immer verkettet dem materiellen Wünschen gegenüber. Der Gottgeweihte aber löst sich von allen materiellen Wünschen, dadurch, dass Krishna ihm sehr plastisch sozusagen vor Augen steht. Krishna steht sehr plastisch vor Augen. Was bedeutet das? Im Bhagavatam wird beschrieben, dass ein Devotee eine direkte Erfahrung von Krishna macht. Diese Erfahrung mag auf verschiedenen Stufen des hingebungsvollen Dienstes unterschiedlich aussehen. Doch selbst ein beginnender Devotee macht die Erfahrung, dass es nichts Schöneres gibt als hingebungsvollen Dienst und möchte diesen Dienst nicht missen. Aus der Sicht der Materialisten ist das Leben im hingebungsvollen Dienst unerklärlich. Sie können nicht verstehen, wieso jemand hingebungsvollen Dienst macht. Denn aktiv zu sein und zu arbeiten, das ist für ihn völlig leidvoll, sich so abzurackern und dann nichts abzukriegen. Die denken, ach, ihr Hare Krishnas, ihr arm Gehirngewaschenen, ihr dient einfach einem Sektenboss, der da fett und feist daher sitzt auf dem von euch Verdienten und so weiter. Ihr seid einfach nur Sektenmüll. Habe ich schon gehört. Ich komme ja von Deutschland, also ich höre ja so interessante Sachen, die sich in der morbiden Fantasie der Leute regen. Weil sie können sich einfach nicht vorstellen, wie jemand zufrieden wird durch Dienst. Das muss ein willensschwacher Neurotiker sein für sie. Versteht ihr die Logik? Ich kann das verstehen, warum die so agitiert und so unwissend reagieren. Das geht nicht rein, weil die haben keine Erfahrung von dem Nektar des hingebungsvollen Dienstes. Wie könnten sie ja auch? Sie sind viel zu unerfahren, was transzendentale Gebiete betrifft. So, durch den hingebungsvollen Dienst macht der Gottgeweihte die größte Erfahrung von Nektar. Es gibt diesen Vers, Yat Pada Pankaja Palasa Vilasa Bhakti. Ja, Yat Pada Pankaja Palasa Vilasa. Hört ihr die Sanskrit, wie das sich reimt und wie ein Glucksen eines freudebringenden Quells plätschert. Das bedeutet, diejenigen, die im Dienst deiner Lotusfüße beschäftigt sind, machen die allergrößte Erfahrung von Freude. Nicht endende Freude. Wie Prabhupada hier sagt, die materielle Existenz des Lebewesens ist eine krankhafte Form des wirklichen Lebens. Wirkliches Leben bedeutet spirituelle Existenz. die Brahma-Bhuta-Existenz, in der das Leben ewig glückselig und voller Wissen ist. Und ein materielles Dasein ist zeitweilig illusorisch und voller Leid. Da gibt es keinerlei Glück, sagt Prabhupada, finde ich so nice. Da gibt es keinerlei Glück. Da gibt es nur den nutzlosen Versuch, von den Leiden frei zu werden. Und das zeitweilige Aufhören des Leides wird irrtümlicherweise Glück genannt. Nicht? Wie zum Beispiel, wenn man isst, nachdem man wirklich hungrig ist, dann taucht irgendwann mal das Gegenteil von Hunger ein, nämlich das Gefühl der Sättigung. Doch das ist zeitweilig. Man muss wieder essen. Weil wir so, wie soll ich mich ausdrücken, so gewohnt sind an diese Form des materiellen Genießens, fällt uns nicht wirklich etwas auf, wenn wir hören, materielles Leben ist zeitweilig und illusorisch. Doch lasst uns diesen Punkt ein bisschen von unserer Aufmerksamkeit heute Morgen schenken. Zeitweiliges Glück wird als kein Glück bezeichnet. Warum? Weil es flüchtig ist. Ich möchte hier euch ein Beispiel geben von... stellt euch mal vor, wir würden euch heute sagen, du kriegst eine große Geburtstagstorte. Hat jemand von euch Geburtstag? Nur so? Nein. Wenn jemand Geburtstag hat in der Zeit, wo er hier ist, möchte er sich vertrauensvoll an mich wenden. Ich habe da eine ganz bestimmte Überraschung vor. Aber keine Angst, es ist keine angenehme Überraschung. So, wenn man einen Kuchen, du kriegst einen Kuchen, aber jetzt schon hast du ihn nicht mehr. Und man nimmt ihn weg, bevor er ihn essen kann. Dann hat er nichts von dem Kuchen gehabt. So, das ist materielles Leben. Es ist zeitweilig. Man hat nicht wirklich die Essenz von Freude. Denn alles, was wir durch materielles Freude erfahren können, ist ein flüchtiges Agitieren unserer Nerven. Seht mal, wir sind unglücklich aufgebracht worden durch das materielle Leben, dass wir dieses Agitieren der Nerven, das sind elektrochemische Vorgänge, die da vor sich gehen, für Freude halten. Das ist eine Illusion. Deswegen wird diese Freude illusorisch genannt. Doch weil wir so wenig wissen von diesen ewigen Freuden, diesen wirklich echten Freuden, die nichts mit Elektrochemie zu tun haben, deswegen sind wir so in Maya, so in Illusion und geben unsere Zeit und unsere Energie hin in dem Versuch, diese Art von Freuden zu erfahren. In den Schriften wird gesagt, dass dieses materielle Leben oder dieser materielle Genuss an und für sich drei Stufen hat. Einmal, man wünscht sich etwas und man kriegt es nicht und ist dann frustriert. Dann, man wünscht sich etwas, man kriegt es, aber es erfüllt nicht die Erwartung, wie der neue Trabi oder sowas. Die dritte Stufe ist, man wünscht sich etwas, man kriegt es, aber man verliert es wieder. Diese materiellen Freuden, die wir kriegen, sind alle wie flüchtiger Sand, zu heißer Sand, den wir nicht für lange Zeit in den Händen halten können, sondern uns zwischen den Fingern dahin rennt. Wir alle mögen denken, das ist nicht fair, so zu antworten, aber betrachtet den materiellen Genuss angesichts der unvermeidbaren Leiden. Es gibt in dieser materiellen Welt drei Leiden. Leiden, die durch den Körper kommen. Ujjwala Nilamoni Prabhu, unser Tempelpräsident, ist das beste Beispiel. Von einem Augenblick auf den ja, so wie ein verhaltenes Donnergrollen, was lauter und lauter wurde, der Schmerz, bis er unerträgliche, trommelfellzerreißende Dimension angenommen hatte. Da hatte er hier so ein fürchterliches Abszess, könnte man es so bezeichnen. Sein Hals, der ohnehin schon dick ist vom lauter Singen, wurde bekam ich ein ein Herzensschmerz, weil man meinen Freund nicht leiden sehen will. Der war so richtig angeschwillt und musste seinen Body anfüllen mit Chemo, bis ihm fast die Hände abgefallen wären. Selbst jetzt bist du noch ein bisschen schwächlich, nicht? Von dem ganzen Chemo-Zeugs. Um den sind Leiden, die aus dem Körper kommen. So im Ayurveda sind diese Leiden in eurem Körper drin. Auch in den jungen Spritzigen von euch. Wie Raubtiere, die nur so von mageren Hanfseilen, die langsam durchscheuern, gehalten werden und dann vorschießen und euch machen. Wir denken alle, na, sonst wird es nicht so gehen wie Ujjwala Nilamoni, ich esse gesund Biokost. Aber Ujjwala hat das auch gegessen. Sogar Prasadam. Diese Raubtiere der Krankheiten, die durch unzulängliche Hanfseile eingeengt da sind, warten darauf, auf uns loszustehen. Noch schlimmer sind die Leiden, die aus dem Geist kommen. So oft ist unser Geist nicht richtig eingestellt. Entweder wir haben materielle Wünsche, sodass wir uns bemühen um etwas und gar nicht die Schönheit des Lebens erkennen, weil wir aus sind nach materiellen Dingen. Wir sind vielleicht neidisch auf den Erfolg anderer, auf die Schönheit und die Leibesfülle anderer. Wir sind vielleicht zornig, weil uns ein Hund angekläfft hat und so weiter und so fort. Ein Großteil unseres Lebens ist mit mentalem Leid beschäftigt, mit Ablenkung. Ganz zu schweigen von den Traurigkeiten, Liebeskummer, Verrücktheit, Wahnsinn, Epilepsie und dergleichen mehr. Dieses mentale Leid ist sehr, sehr stark und hindert uns. Es gibt ein Leid durch andere Lebewesen, wie Moskiten und Mücken, Mäuse, die uns den Käse wegfressen. Was noch? Blöde Nachbarn, durch die wir gezwungen sind, leise zu sein, obwohl wir laut sein möchten. Die Polizei, die immer alles kontrollieren will. Und Kriege zum Beispiel. Währungsunion und Währungsreform sind Leid durch andere Lebewesen und so weiter und so fort. Und als drittes Leid wird erwähnt in den Shastras, Leid durch übernatürliche Umstände, wie zum Beispiel hier auf der Farm. Stellt euch mal vor, es würde anfangen hier zu regnen und zwischendurch auch hageln. Das war in der Südschweiz, glaube ich, jetzt gewesen. Ich hatte sowas gehört, in einem Teil der Schweiz war Hagel und Regen. Die schöne Farm im Jura, unser Ferienlager, würde in einem Schlammloch untersinken. Wir würden gezwungen sein, in dem Haus dort alle Zuflucht zu nehmen, was nicht so stabil gebaut ist, jedenfalls die Holzboden nicht. Die Grundsubstanz, die Bausubstanz ist sehr stabil und die Böden würden durchkrachen. Es wäre kalt werden wie im Winter. Selbst die Tücher und Decken, mit denen wir uns schmücken, würden nicht mehr ausreichen. Das würde zum Beispiel ein typisches Beispiel für Leid sein, was durch übernatürliche Umstände, durch Wetter zum Beispiel, hervorgebracht werden. Das Lebewesen in der materiellen Welt ist ständig diesem Leid ausgesetzt. Und zudem kommen jetzt noch Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Wer angesichts dieser Umstände materiellen Genüssen nachgeht, weiß nicht um die Natur der Dinge. Er täuscht sich über das wirkliche Dasein hinweg. Sicherlich in dem Leben der Genuss-Junkies, das heißt der bedingten Seelen, ist es möglich, diese Täuschung nachzuvollziehen. Aber es bleibt nur eine Täuschung. Im Fernsehen in der Jugend habe ich im Fernsehen einen Film gesehen von jemandem, der unter Hypnose stand und in der Hypnose in eine Zwiebel hineinbiss. Er weinte und schluchzte. Aber der Hypnotiseur machte ihm bewusst, du isst in eine, du beißt in eine Ananas hinein, schmeckt gut, sehr gut sogar. Und er aß deswegen unter dem Einfluss dieser Hypnose weiter, obwohl ihm die Tränen aus den Augen sprangen. So, das ist unser Zustand im materiellen Dasein. Dieser illusorische Genuss, dieser flüchtige, ist lediglich eine Täuschung über die leidvollen Phasen hinweg, die durch die Zauberkraft unserer Illusion möglich ist. So, im hingebungsvollen Dienst nun geschieht etwas sehr Wunderbares. Etwas, was sehr ehrfurchtsgebietend ist und was eigentlich das Ziel von denjenigen ist, die den Vorhang des materiellen Daseins beiseite schieben möchten, um das, was dahinter steht, zu erfahren. Nämlich das Ziel der Yogis, der Gyanis, der Sankhyas und so weiter und so fort. Im hingebungsvollen Dienst kommen wir dadurch, dass wir eine Verbindung erlangen mit Shri Krishna, in den Genuss von Dingen, die wir uns selber nicht aneignen können. Seht einmal, hingebungsvoller Krishna wird manchmal als zu, als, ich bin hier notiert, aber das nicht vergessen, Durvigyayam bezeichnet, als jemand, der sehr schwer zu erkennen ist. Ich glaube, euch ist es klar, als ich über die drei Bewusstseinsstufen stand. Krishna-Bewusstsein, Vishvatma Prabhu, Krishna-Bewusstsein ist etwas, was jenseits des Schlafbewusstseins und jenseits des Wachbewusstseins und auch jenseits des Tiefschlafbewusstseins ist. Wie sollen wir dieses Bewusstsein entwickeln, fragt ihr euch deswegen. Es ist einfach, etwas zu entwickeln, was sich im Wachbewusstsein befindet. Zum Beispiel Musik, das kann man trainieren, man hört die Noten, man notiert sich das und man lernt es dann hin und her. Diese Dinge könnte man entwickeln, oder Bizeps, also Muskelumfang, kann man durch verzweifelnde Klimmzüge entwickeln. Oder reich kann man werden, indem man betrügt und sich einstellen lässt und so weiter und so fort. Dinge im Wachbewusstsein sind möglich. Im Traumbewusstsein Dinge zu entwickeln, ist auch noch irgendwie möglich. Also wenn man träumen will, braucht man nur Filme vom zum Bett gehen zu sehen und dann kann man darüber ordentlich träumen. Am besten Gruselfilme, so oder Sachen, die einem existenziell berühren. Dann träumt man. Auch im Traumbewusstsein kann man Dinge erfahren. Oder wenn man erfolglos in der Liebe ist, kann man einfach ein paar Pornos sich anschauen, vorm zu schlafen gehen, und dann hat man dementsprechende Träume im Traum. Also, das wäre wieder nicht das beste Beispiel gewesen. Aber ich glaube, was ihr durch Stimulation, darum geht es mir ja. Warum muss ich immer diese blöden Beispiele, die ruinieren alles, was ich sage. Nehmt andere Beispiele, ihr seid ja ausgebildete Erwachsene, ihr könnt das. Durch Stimulation kann man und Manipulation kann man Dinge auf der auf dem Wachbewusstsein und auch dem Traumbewusstsein erlangen. Aber wie sollen wir Krishna-Bewusstsein erlangen können? Wie soll das möglich sein? Versteht ihr, worum es mir geht? Es geht hier um etwas Transzendentales. Etwas, was jenseits unserer Möglichkeiten, jenseits unserer Bewusstseinskreise, ob eng oder weit, steht. Krishna-Bewusstsein wird sehr nice definiert im Srimad Bhagavatam. Es wird als der Verbindungsvorgang bezeichnet mit Krishna. Durch hingebungsvolles Dienen kann man den Pfad der Sinne zu Ende gehen und hinter sich lassen. Das ist, was Yogis versuchen, den Pfad der Sinne zu Ende zu gehen und hinter sich zu lassen. Sie versuchen, zu Erfahrungen zu kommen, die jenseits ihrer Sinne liegen und die jenseits ihres Traumbewusstseins zu liegen. Sie tun das durch furchterregende Praktiken. Sie ernähren sich von einer ausgesprochenen Schmalkost, bestehend aus Wurzeln und trockenen Blättern, feuchte Blätter kann man ja noch irgendwie verstehen, aber trockene Blätter, sie haben keine Gemeinschaft mit dieser materialistischen Zivilisation, lassen sich zum Teil in Höhlen nieder, wo keinerlei Verbindung ist. Wir haben gehört aus zuverlässigen Quellen, dass sich auf unserer Farm auch Höhlen befinden, die tief in den Berg hineingehen. Im September werden wir sie ausfindig machen. Und da können, stellt euch aber mal vor, wir würden da jetzt in diese Höhlen im Juraberg verschwinden und sagen, ich will kein Prasada mehr. Und wir würden unsere Ujjwala Muni auffordern, einen Stein vor diese Höhle zu rollen. Das ist, was die Yogis machen. Die sperren sich wirklich weg von der materiellen Zivilisation, indem sie sich in Situationen begeben, wo sie aus eigener Kraft nicht mehr rauskommen können. Wenn ihr im Himalaya auf Trek seid oder auf Pilgerreise, könnt ihr diese Höhlen noch sehen. Da muss man mit einem Seil runtergelassen werden und bleibt dann da drin. So haben die Yogis gelebt. Sie haben durch ihren mystischen Yoga-Vorgang gelernt, Energie aus der Luft zu ziehen, diese elektromagnetische Energie, die man in der westlichen Zivilisation als Orgonenergie bezeichnet und die im Osten als Prana bezeichnet ist. Davon haben die ihren Körper erhalten können. Es geht nur, wenn man Yoga macht, sonst knurrt der Magen einfach zu stark. So, die sind dadurch haben dadurch versucht, das Ende der Straße der Sinne zu erlangen, indem sie die Sinnestätigkeiten gestoppt haben. Aber sie haben immer noch, und das ist ja, was ich am Anfang auch erklärt habe, diese feinstofflichen Wünsche, diese feinstofflichen Sinnesfunktionen nicht beenden können, indem sie nach einer gewissen Zeit Wünsche entfachten, Wünsche, die sie zu materiellen Gedanken und wenn sie nicht gerade in irgendeiner unwegsamen Höhle war, wo sie nur mit einem Seil, was nach oben gezogen war, rauskommen konnten, dann sind sie meistens aus diesen Höhlen herausgegangen und haben sich wieder mit weltlichen Tätigkeiten beschäftigt. So, der Pfad des hingebungsvollen Dienst besteht darin, dass man alle Sinne beschäftigt, allerdings nicht mit materiellen Dingen, sondern mit Dingen, die spirituell sind. Wie zum Beispiel die Zunge mit köstlichem Prasadam, was Krishna geweiht ist. Dieses Prasadam ist völlig spirituelle, aufgeladene Speise, die unseren spirituellen Körper ernährt. Deswegen kommt es, dass man nach Prasadam, wenn man nicht den Fehler gemacht hat, den grundlosen, zu viel zu essen, nämlich, dass man da sehr belebt ist und sehr gute Gedanken an Krishna hat. Wenn wir singen den Hare Krishna Mahamantra. Ist euch mal aufgefallen, dass die Geweihten diesen Mahamantra singen seit Millionen von Jahren? Immer das Gleiche. Jeden Morgen singen wir das gleiche Lied. Sang Sadadavana. Genau das Gleiche. Nur wenn man sich täuscht in der Zeile, ist das mal in der Reihenfolge geändert. Aber an und für sich ist das normalerweise genau das Gleiche. So, die Devotees erfahren durch diese Tätigkeiten, diese Verbindungsvorgänge, diese Tore zur spirituellen Erfahrung, Krishna in so lebhafter und vitaler Weise, möchte ich sagen, dass ihnen ein Paramdrishtva entsteht, ein höherer Geschmack, durch den sie den Strudel der materiellen Wünsche ein für alle Mal entgehen. So, deswegen ist hingebungsvolles Dienen der auf der einen Seite Duvidyeyam, das heißt sehr, sehr schwer zu erreichen, weil es hier um Dinge geht, die spirituelle Bewusstseinszustände sind. Auf der anderen Seite ist er aber auch Sugyeyam, das heißt sehr leicht zu verstehen. Sehr leicht, aber nur deswegen, weil er uns gegeben wird, der hingebungsvolle Dienst. Weil die Bhakti-Shakti in unser Herz eingeht und dort materielle Wünsche, die uns ans materielle Dasein verketten, wegtreiben, wie Krähen, die durch so ein Händklatschen weggejagt werden. Also so kann man davon sprechen, dass hingebungsvolles Dienen das Schwerste ist, denn wenn man nicht die Energie, die spirituelle Energie kontaktiert, ist es unmöglich, auf diese Bewusstseinsstufe zu kommen, die sich jenseits der drei materiellen Bewusstseinsstufen befinden. Aber auch das Leichteste, wenn man in Kontakt kommt mit dem hingebungsvollen Dienst durch die Barmherzigkeit Krishnas und die Barmherzigkeit der Gottgeweihten, ist es möglich, die lange Straße der Sinne, das heißt des materiellen Daseins, zu durchstoßen und in die spirituelle Dimension zu kommen. Deswegen möchte ich euch ermutigen, diesen Pfad des hingebungsvollen Dienstes sehr ernst zu nehmen und völlig entschlossen Zuflucht zu suchen oder Eingang zu begehren durch die Pforten des hingebungsvollen Dienstes, hören, chanten und so weiter, diese neuen Vorgänge. Und so in diesem Leben das existenzielle Dilemma der ewigen Seele zu lösen, nämlich gebunden zu sein an den Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode. Ich glaube, so wie man euch sehen kann, in manchen Gesichtern von euch, da liegt schon so ein bisschen die Kälte des Morgens oder die Unruhe des Schlafes in den Zelten und so weiter. Es ist so nice, dass ihr hierher gekommen seid und nur für Krishna diese Entsagung aufnimmt, auch in diese Strohbehausung da zu gehen, da unten, wo man, wenn man reingeht, ein Zeichen dran machen muss, damit es nicht zu Karambolagen kommt. So nice, dass ihr gekommen seid und diese Entsagung aufnimmt, obwohl ihr sicherlich zu Hause fließend heiß und warm Wasser habt und Kühlschränke voll mit wünschenswerten Dingen. Trotzdem seid ihr gekommen auf diesen Hof. Sehr nice. Und ich glaube, dass ihr alle ein großes transzendentales Ziel anstrebt in eurem Leben und möchte euch natürlich sehr ermutigen, das zu tun. Eigentlich, Ujwala und ich haben gescherzt gestern Abend, wir sollten eigentlich in der Lage sein, ständig oder erstmal noch mehr solche Ferienlager zu machen, die einfach ein zu der wie sagt Raja Vidya, zur Herausforderung des Menschseins zwingen. Nämlich aus diesem materiellen Bewusstsein hindurch in das ewige spirituelle Bewusstsein Einlass zu finden und Einlass zu. Wir sollten das immer machen. So, jeder, der das möchte, kann natürlich Folgendes machen. Er kann einfach einziehen auf dem Bauernhof und jeden jeden Tag an dem transzendentalen Festival teilnehmen oder einfach bei sich zu Hause, im eigenen Zuhause, eine sehr spirituelle Atmosphäre schaffen. So, Krishna, ich möchte hier zum Ende kommen. Wir haben heute noch viel vor. Insofern möchte ich nicht zu lange reden. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Gut. Du.
Krishna ist im Herzen eines jeden Gottgeweiht. Aber ist er nicht schon im Herzen jedes Lebewesens?
Ja.
Wie kommt er dann noch? Kommt er dann zweimal rein?
Ach so, wenn, das ist eine sehr gute Frage. Krishna ist auch im Herzen von Adolf Hitler als Überseele. Im Herzen der Liberalen, im Herzen der Russen, der Tiger, der Löwen, der Moskitos, überall gegenwärtig. Doch weil die, so wird es erklärt, weil diese Lebewesen eine äußere Sicht entwickelt haben, können sie Krishna nicht sehen. Es ist jetzt so, als wenn ich mich jetzt entschließe, aus irgendeinem Grunde nur noch so zu gucken, wenn ich hier sitze, weil ich euch nicht sehen will und mich konzentrieren will, sagen wir mal so. Dann existierst du für mich nicht in diesem Augenblick. Ich kann dich nicht sehen. So hat sich die bedingte Seele entschlossen, eine bestimmte Sichtweise anzunehmen. Ihre innere Sicht nämlich hat sie aufgegeben und so ist Krishna für sie nicht manifestiert. So durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes wird Krishna im Leben eines Devotees erkennbar. Zunächst einmal sieht ihn die bedingte Seele nicht, weil Krishna kann man nicht durch die Augen sehen. Die auf der Anfangsstufe des hingebungsvollen Dienst erfährt man Krishna manchmal in Form des schlechten Gewissens, dass man denkt, ach, jetzt habe ich wieder Haschisch geraucht, das sollte ich doch eigentlich nicht. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Das ist so als innere Stimme. Oder man, ich weiß, das machen nur ein paar, zwei oder drei von euch, diese veraltete Form der Sinnenbefriedigung. Man hat plötzlich im Herzen so ein Gefühl, Mensch, ich sollte doch eigentlich mal wieder in den Tempel kommen. So manifestiert sich Krishna als die innere Stimme, der man aber sehr oft nicht zuhört, eben weil man noch nicht will. Doch wenn man dann seinen freien Willen mehr und mehr Krishna hingibt und Krishna hingebungsvollen Dienst darbringt, so wird man erfahren, wie Krishna direkt ein spirituelles Wissen gibt. Es ist so, dass fortgeschrittene Gottgeweihte, die entscheiden nicht selber. Die sagen, wenn Krishna will. Habt ihr das mal gehört, diese Formulierung? Die sagen, wenn Krishna will. Woher wissen die, was Krishna will? Das ist, weil Krishna sich im Herzen so deutlich manifestiert, dass er den Geweihten Unterweisung gibt. Aus Mitleid zu ihnen zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der Fackelschein der Erkenntnis die aus Unwissenheit geborene Dunkelheit. So, wenn man also will, wenn man sagt, Krishna, ja, ich will, manifestiert sich Krishna mehr und mehr. Bis zu dem Punkt, wo Krishna sichtbar wird. Wie im Falle von Dhruva Maharaj, der tatsächlich die Überseele im Herzen wahrnahm nach einer Meditation. Jetzt wird es noch interessanter. Krishna manifestiert sich für den Vaishnava, den Gottgeweihten, in seiner zweihändigen Form. Er wird richtig sichtbar als Krishna. Für die Yogis ist er eigentlich nur sichtbar als Überseele, nicht als allgegenwärtige Überseele. Wenn du aber sagst, yes Krishna, ich will, von diesem Tag gehöre ich dir und meine altertümlichen Aktivitäten, die gehören in die Bröselstube, sagt man so? In Schweizerdeutsch? Brockenstube, genau, in die Brockenstube. Die Brockenstube des materiellen Daseins. Wenn du das dann sagst, wirst du und weiter Fortschritte machen, wird es so sein, dass Krishna sich im Herzen manifestiert als die Überseele. Als Krishna. Er wandelt sich sozusagen um. Denn die Überseele ist Krishna. Sehr mystisch. Das war aber eine sehr nice Frage und ich möchte dich bitten, meine direkte Art, die ich einfach mir in diesem Kreise nicht verkneifen werde, zu entschuldigen. Es ist gemeint zu deiner Erhebung. Ein Versuch. Ich glaube, wir haben dann ein natürliches Ende gefunden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hare Krishna. Thank you.